Kompetenz, Exzellenz, durch Führung überzeugen. Der Podcast für alle, die im Unternehmen mehr als Durchschnitt wollen. Sie sind Unternehmerin, Sie sind Geschäftsführer, Sie sind Abteilungsleiterin, Sie sind ein Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas bewegen will. Dann hoffe ich, dass ich Sie mit meinen Gedanken inspirieren kann, wie hervorragende Führung zur Spitzenleistung Ihrer Organisation im Wettbewerb führt. Führung im Wandel. Ist das einfach nur ein Schlagwort, das gut wirkt? Wandelt sich vielleicht gar nichts? Oder ist Führung im Wandel? Darüber spreche ich heute mit Susanne Sparrhage. Sie kennen Susanne Sparrhage bereits von früheren Podcast-Folgen. Frau Sparrhage war in der operativen Verantwortung im Personalbereich und hat sich dann vor längerem entschieden, die Seite zu wechseln und anderen ihr Wissen weiterzugeben. Liebe Frau Sparrhage, herzlich willkommen zu den zwei Folgen zum Thema Führung im Wandel. Aber bevor wir auf das Thema einsteigen, Sie titulieren Ihre Beratungsaktivitäten mit starken Werkstatt. Warum das denn?
Also erstmal herzlichen Dank, Herr Kugelmann, dass wir uns wieder zu einem Thema austauschen, das mir sehr am Herzen liegt und Ihnen ja auch, das weiß ich. Ja, Stärkenwerkstatt habe ich deswegen gegründet, weil ich tatsächlich mich um die Stärken der Organisationen und des Einzelnen oder der Einzelnen verstärkt annehmen möchte. Und man ist ja immer so im Modus, was sind unsere Schwächen, wo müssen wir uns noch verbessern? Ich gehe das von der anderen Seite her an. Ich sage das, wo unser Herz hingeht, wo unsere Stärken sind, das ist auch das, wo wir gut sind. Und daher habe ich das eben jetzt in meinen Fokus gestellt.
Also ich muss selber auch sagen, in meiner Ausbildung, in meinem beruflichen Werdegang, irgendwas für Führungstrainings bekommen, Mitarbeitergespräche, da ging es immer, dass man die Schwächen beheben muss. Irgendwann haben wir gelernt, wir nennen es nicht Schwächen, sondern Potenziale, dann klingt es freundlicher, aber daran müssen wir arbeiten und es ist ja eigentlich immer sehr anstrengend.
Genau. Und es ist auch etwas, wo wir uns, wie Sie schon sagen, verbessern können, aber so richtig gut werden wir mit unserem Potenzial, wie Sie es nennen, oder mit unseren Schwächen wahrscheinlich nicht werden, sondern so richtig gut und so richtig glänzend werden wir mit dem, was unsere Stärken sind, wo unser Herz hingeht und wo wir natürlich auch unsere Energie rein investieren wollen.
Jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen, haben wir gerade die Europameisterschaft und das ist ja offensichtlich eine gute Fußballmannschaft, ist die, wo jeder Spieler genau dort eingesetzt wird, wo er wirklich stark ist.
Genau. Und wo man auch sieht, welche Rolle eine Person hat, die von außen auf etwas drauf schauen kann und dadurch vielleicht auch eine gewisse Neutralität hat oder eine gewisse Objektivität hat. Das tut gut. Jawohl. Und das kann man auch tatsächlich auf die Führung übertragen. Auch da ist es wichtig, dass wir uns als Führungskräfte nicht vollkommen mitten rein ins Geschehen schmeißen, sondern auch nochmal den Schritt zurück machen, von außen auf die Situationen draufschauen und vielleicht eben auch die ein oder andere taktische Variante einführen.
Super Vergleich, ja. Ja. Als Trainer wird ja gelobt, wenn er irgendeinen jungen Spieler oder Spielerin entwickelt und die Stärken vorwärts bekommt. Und das können wir vielleicht auch mitnehmen, wenn ich als Führungskraft zuschauen kann, wie ich die Stärke einer Mitarbeiterin, irgendeine tolle Eigenschaften eines Mitarbeiters nutzen kann und weiterbringen, dann freut es mich. Und wenn man da dagegen stellt, ich habe jetzt diese Schwäche endlich einigermaßen im Griff, befriedigt einen ja als Führungskraft auch nicht so.
Ja, vollkommen richtig, ja.
Unser Thema Führung im Wandel. Jetzt sind wir Menschen ja immer noch von unseren Genen so wie in der Steinzeit. Der eine oder andere, wo uns zuhört, mag ja sein, das ist jetzt irgendwie nur ein Schlagwort. Menschen sind doch im Prinzip gleich geblieben. Führung hat mit Menschen zu tun. Da wandelt sich doch nichts so Grundlegendes. Ich weiß doch, wie ich mit Menschen umgehe. Wie würden Sie denn darauf antworten?
Ja, also tendenziell ist es natürlich richtig, dass mit Menschen zu arbeiten immer schon hoffentlich als Führungskraft die Antriebsfeder war, dass ich das gerne mache und dass ich das mit Freude mache und dass ich eben möchte, dass die Leute und die Menschen sich weiterentwickeln. Was wir aber sehen, ist tatsächlich eine Führung, die für die Führungskräfte heute sehr viel herausfordernder ist als noch vor 30 oder 40 Jahren. Das fängt, ich sage jetzt mal, mit der Informationsflut an, wo wir ja heute sehr viel mehr Möglichkeiten haben, rechts, links, vorne, hinten uns zu informieren über die unterschiedlichsten Themen, was früher sehr schwierig war. Heute ist es wirklich mit einem Mausklick stets zur Verfügung. Wir haben ein Fear of a better option, auch das haben natürlich die Mitarbeitenden, also die Tendenz immer zu überlegen, wäre vielleicht noch etwas anderes, was besser für mich passt, was mir mehr bringt, von dem ich mehr profitieren könnte. Also es sind die Einflüsse, die von außen kommen, sehr viel stärker geworden und sehr viel anspruchsvoller geworden. Und das heißt für uns als Führungskräfte auch, eine ganz andere Art mit den Menschen umzugehen. Und was dazu kommt, ist, dass nach der Pandemie tatsächlich sich das Arbeitsverhalten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verändert hat. Wo wir früher sehr viel stärker ein, jawohl, ich mache nach meiner Ausbildung einen Vollzeitjob, das steht überhaupt nicht zur Debatte, gesehen haben, sehen wir heute, dass die Menschen sagen, na du, wenn mir das genügt mit 30 Stunden oder 32 Stunden, dann arbeite ich nicht mehr Vollzeit. Für uns als Führungskräfte heißt es, dass wir sehr viel häufiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Teams haben, die entweder eben in Teilzeit arbeiten oder aus einem Sabbatical wiederkommen oder grundsätzlich sagen, ich möchte mit der Aufgabe bin ich total zufrieden, aber mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht. Das heißt, meine Teams, die vielleicht früher aus, es waren 10 Menschen, die waren in Vollzeit bei mir, bestanden haben, bestehen heute vielleicht aus 15 oder 17 Mitarbeitenden, weil wir mit unterschiedlichen Arbeitsmodellen arbeiten und dadurch auch die Teams sich anders zusammensetzen.
Sie haben die Pandemie angesprochen. Manche sehen, das war ein Einschnitt, manche hoffen, das habe jetzt wieder vorbei, wir haben uns erholt. Wenn ich mal ein Beispiel, mobiles Arbeiten, wir haben tatsächlich im Unternehmen das Thema schon erkannt, dass wir da was tun müssen vor der Pandemie, haben dann mal das grundsätzlich ermöglicht, die EDV dafür vorbereitet und das ist eigentlich vor der Pandemie losgegangen. Durch die Pandemie waren wir dann vorbereitet, dadurch konnten wir mobile Arbeit ermöglichen und dann haben wir es geübt, was eigentlich vor der Pandemie schon da war. Eigentlich, jetzt kann ich mir vorstellen, mit Teilzeitarbeiten, weil natürlich teilweise Eltern gezwungen waren, mit der Kinderbetreuung irgendwas für neue familiäre Kompromisse zu finden. Und ich glaube, dass vieles einfach nur durch die Pandemie im Vorfeld schon im Wandel war und die Pandemie im Wesentlichen eine Beschleunigung war.
Ja, gebe ich Ihnen absolut recht. Es ist allerdings auch so, was wir auch sehen, ist, dass sehr viele Unternehmen, die eben das mobile Arbeiten während der Pandemie praktiziert haben und auch erfolgreich praktiziert haben, jetzt wieder quasi zurückrufen und sagen, nein, also für uns, wir wollen doch die Mitarbeitenden mehr im Unternehmen binden. Und das hat natürlich sehr stark auch mit dem zweiten Thema unseres Podcasts zu tun, mit dem Thema Unternehmenskultur, denn wir sind nach wie vor soziale Wesen und nach wie vor ist es so, wenn ich jemandem in die Augen sehe, ist es einfach nochmal was anderes, als denjenigen übers Telefon oder über den Bildschirm zu sehen. Und ja, die Pandemie hat einiges beschleunigt, Gott sei Dank, in der Hinsicht, wenn es jetzt ums mobile Arbeiten geht. Sie hat aber auch den Fokus der Menschen nochmal verschoben. Und zwar verschoben im Sinne von, was brauche ich überhaupt als Mensch? Wie wichtig ist mir mein familiäres Umfeld? Wie wichtig ist mir eben auch eine Bindung an das Unternehmen? Und da sind wir wieder bei dem Thema Führung im Wandel. Die gerade die Generationen, die jetzt in die Arbeitswelt kommen, haben einen anderen Blickwinkel auf das Thema Arbeit. Und wo jetzt zum Beispiel die Babyboomer-Generation, von der sagt man ja, die ist unglaublich loyal dem Arbeitgeber gegenüber, die jüngeren Generationen haben einen anderen Fokus im Leben. Und ich muss jetzt persönlich sagen, ich bin ja der Babyboomer-Generation ähnlicher. Ich finde das richtig und wichtig, und es verändert aber auch nochmal eben für die Führungskräfte einiges, weil sehr viele Führungskräfte nicht der Generation entsprechen, die sie als Team jetzt leiten.
Ich denke, das ist Thema, ja, den Bezug zum Unternehmen. Ein wesentlicher Faktor könnte sein, dass wir früher bei hohen Arbeitslosenquoten es einfach wichtig war, einen sicheren Job zu haben. Entweder für sich selbst oder weil man es in seinem Umfeld, die Eltern, die Freunde, Arbeitslosigkeit erlebt haben. Heute haben wir Arbeitslosenquoten, wo natürlich viele Menschen Arbeitslosigkeit einfach nicht mehr wahrnehmen und das kein Thema mehr ist, weil man weiß, man bekommt einen anderen Job. Und auch wenn man gerade aktuell Konjunktur in Deutschland ein bisschen in der Kritik steht, sind wir ein sehr reiches Land. Das heißt, jeder hat in der Regel so viel Geld, um gut zu leben. Es gibt da soziale Ausnahmefälle, die wir nicht vergessen wollen, aber ganz viele haben genügend Geld und haben keine Bedrohung der wirtschaftlichen Situation. Das heißt, wenn ich als Führungskraft denke, ich zahle doch ein gutes Gehalt, deshalb sind die Leute gerne da, dann gilt das heute einfach nicht mehr.
Genau. Die Menschen dürfen davon ausgehen, wenn sie zu uns als Unternehmen kommen und arbeiten, dass wir sie adäquat bezahlen. Das wird heute gar nicht mehr in Frage gestellt. Und deswegen sind auch Unternehmen in der Kritik, die versuchen, ich sage jetzt mal so, das Letzte aus den Mitarbeitenden auch noch so rauszuholen. Das ist die Grundvoraussetzung Nummer eins. Ich gehe heute in die Arbeit und ich gehe davon aus, dass ich ordentlich bezahlt bin. Aber warum die Menschen bleiben, und das ist ja auch ein Thema, das wir auch schon mal besprochen haben, sie bleiben, weil sie sich in ihrem Umfeld geschätzt fühlen, weil sie sich wahrgenommen fühlen, weil sie sich als nicht nur als Arbeitskraft, sondern als Mensch wahrgenommen fühlen. Und das ist eben die nächste Herausforderung für uns als Führungskräfte, nicht nur zu gucken, wie ich meine Arbeitskräfte einsetze, sondern ihnen auch die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich selbst als Mensch mit all ihren Facetten der Persönlichkeit mit einzubringen. Und da hat sich einiges geändert, genau, wie Sie sagen, weil eben heute die Arbeitgeber nicht mehr sagen, mei, wenn es dir hier nicht passt, gehst halt woanders hin, sondern im Gegenteil, jeder Einzelne und jede Einzelne ist unglaublich wichtig geworden für das Überleben im Grunde genommen der Unternehmen. Und deswegen ist auch der Augenmerk hat sich verschoben, und der Augenmerk auch der Mitarbeitenden hat sich verschoben. Gehalt ist als gegeben, das muss anständig sein. Das, was dann das Salz in der Suppe macht, das sind andere Dinge.
Das bedeutet aber auch, wenn ich das als Führungskraft mal verstanden habe, es ist zusätzlich eine Herausforderung, weil ich mehr überzeugen muss, ich muss den Sinn klar machen, ich muss das Thema Befähigung, das ist ja alles zunächst mal auch anstrengende Themen für Führungskraft. Ja. Aber es bedeutet ja auf der anderen Seite, wenn ich diesen Wandel in der Führung verstanden habe, dass wenn ich das Salz in der Suppe habe, schmeckt die Suppe danach ja auch viel besser. Das heißt, ich bekomme ja dann auch viel mehr Leistung raus, weil die Mitarbeitenden, die ich halte, sind ja dann committed, die sind befähigt, die sind motiviert. Also würde, wenn ich den Wandel verstehe, eigentlich am Schluss auch das bessere Ergebnis für das Unternehmen rauskommen, wie im Verhältnis zum früheren Verständnis.
Absolut. Und wenn man sich anschaut, wie Unternehmen von der Produktivität her und natürlich auch vom Erfolg auf dem Markt her sich positionieren, dann sieht man schon, dass Unternehmen, die eine in Anführungsstrichen gute Unternehmenskultur haben und die den Wandel auch verstanden haben, sehr viel erfolgreicher sind. Und der Wandel heißt, wie wir ja gerade eben schon angesprochen haben, unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, heißt auch Diversität, heißt eben auch, den Mitarbeiter nicht nur als Arbeitskraft zu sehen, sondern als Mensch, der vielleicht eben auch mal mit seinen persönlichen Sorgen, die er natürlich mitbringt in die Arbeit, anders behandelt werden muss. Heißt auch, der eine möchte gerne sich weiterentwickeln und lernen. Der andere sagt, nein, für mich ist das hier vollkommen in Ordnung. Und wir haben ja auch schon öfters über das Thema situative Führung gesprochen. Und das ist natürlich etwas, was auch die Führungskräfte sehr bereichern kann, eben tatsächlich individuell auf die Einzelne, den Einzelnen eingehen zu können. Und das wiederum bedeutet, ich muss aber für das Thema Führung auch die Zeit haben. Sehr oft erleben wir ja Führungskräfte, die wirklich bis 100% ihre Tage verplant haben. Und wenn dann nochmal ein, Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin mit einem Thema kommt, der muss dann vertröstet werden oder man muss dann Überstunden machen, die man sowieso, wo man sowieso schon eigentlich keine Kraft mehr hat. Also dieses Thema situative Führen, für den Einzelnen zu denken oder mit dem Einzelnen zu denken, ich glaube, das ist auch nochmal etwas, was uns als Führungskräfte stärken kann und unsere Teams auch stärker machen kann.
Wir haben jetzt über, was der Wandel ist, was auf Führung rückwirkt, und jetzt schon die Überleitung zur situativen Führung. Ich hatte mal ein Gespräch auch mit jemandem, der aus dem Führungsumfeld gekommen hat, und er hat sehr gegen situative Führung geschimpft, weil er gesagt hat, ich habe verschiedene Führungsstile und wenn ich keine Ahnung habe, dann nenne ich das situativ, das wankelmütig, das unklar. Wie hätten Sie denn dem geantwortet, dass situative Führung nur die Menschen nehmen, die keine Ahnung haben, wie sie führen? Ich verlasse mich so auf mein Gefühl, ich schaue, wie ich das irgendwie löse. Ist das situative Führung?
Nein, also das ist nicht situative Führung, sondern im Gegenteil, ich brauche ein sehr klares Konzept. Und Initiator der situativen Führung, der Paul Hersey, hat ja gesagt, es gibt drei unterschiedliche Komponenten, die zu dem Thema situative Führung dazugehören und die da reinspielen. Das eine ist, dass ich als Führungskraft einen gewissen emotionalen Support, eine Unterstützung geben sollte. Das zweite ist, ich muss im Blick haben, wie weit ist denn meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter auf ihrem Weg der Fachlichkeit. Also ist es jemand, der ganz am Anfang steht, der entsprechend vielleicht eben mehr Unterstützung braucht, oder ist es jemand, der einfach ein Experte ist in seinem Fach und dem ich nur noch so, leicht die Randbedingungen mitgeben muss. Also Punkt zwei ist, wie bereit oder wie weit ist jemand in seiner Fachlichkeit? Und der dritte Punkt ist eben dieses Thema tatsächliche Führung, die Zielvorgabe zu geben. Und wenn ich diese drei Punkte beachte, dann ist es nicht mehr ein Gefühlsthema, wie ich führe, sondern dann ist es tatsächlich ein, ich schaue mir die Situation an, ich behalte den Mensch im Blickfeld, ich schaue, ist er dazu schon in der Lage und möchte er das auch tun, und dementsprechend justiere ich meinen Führungsstil. Und nichts schlimmer als Führungskräfte, die immer alle über einen Kamm scheren. Es geht um das Individuum und es geht um den Menschen. Und nur wenn ich das Individuum anschaue und sehe, wo steht der, was braucht der, und zwar nicht nur, was braucht der an Fachlichkeit, sondern was braucht der auch von mir als emotionale Unterstützung, nur dann kann ich auch die Arbeitsaufgaben richtig verteilen und nur dann kann ich auch sehen, dass ich meine Mitarbeitenden weiterentwickle. Und darum geht es ja im Grunde genommen als Führungskraft. Ich möchte ja, dass die Menschen sich weiterentwickeln können und dass sie in dem, was sie tun, glänzen können. Und genau das sagt, Sie hören schon, ein großer Verfechter der situativen Führung, weil ich eben gesehen habe in meinem Berufsleben als Führungskraft, obwohl jemand vielleicht faktisch die gleichen Voraussetzungen mitbringt, sage ich jetzt mal, gleiche Ausbildung, ähnliche Berufserfahrung, jeder Mensch ist anders, und das macht ja die Führung, erfüllt mich zumindest in der Führung mit Freude, dass ich sagen kann, es geht ums Individuum und es geht eben um diesen Dreiklang. Ist derjenige dazu schon bereit? Inwieweit muss ich ihm eine Richtung vorgeben und wo kann ich denjenigen unterstützen, wirklich zu Höchstleistungen zu kommen?
ich glaube, dass da auch so Gedankenfalle dahinter ist, die wir vielleicht in Deutschland oft haben. Wenn wir von Gerechtigkeit reden, wir wollen ja alle gerecht sein, aber Gerechtigkeit ist dann alle gleich behandeln. Mhm. Und das ist eigentlich das, der Gedanke one fits all. Aber das macht natürlich als Führungskraft, wenn ich sage, ich bin gerecht, weil ich meine Mitarbeitende verschieden behandle, dann fühle ich mich im Rechtfertigungsdruck. Warum mache ich das? Da gebe ich hier exakte Vorgaben, hier gebe ich viel Freiheitsgrade. Mhm. Oh, er weiß, okay, ich gebe allen keine Freiheitsgrade mehr. Das ist so diese Reaktion, mhm. weil man irgendwie denken, das wäre ungerecht, aber.
Ja, und weil wir natürlich als Führungskräfte auch immer, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, unter Beobachtung sind. Unser Team schaut ja immer, wie wird der behandelt, wie wird die behandelt, wie geht meine Führungskraft mit der Situation um. Also es ist immer ja auch ein Abwägen, weil wir natürlich auch sehr wettbewerbsorientiert sind. Und als Mitarbeitender möchte ich natürlich auch, dass mein Chef zu mir sagt, Mensch, das hast du super gemacht, weil wir durch Anerkennung und Wertschätzung natürlich auch nochmal sehen, dass das, was wir jeden Tag leisten, gesehen wird. Also ich habe in meiner Vergangenheit einfach festgestellt, dieses One Size Fits All funktioniert überhaupt nicht, weil eben das Individuum mit dem, was es mitbringt, was der Mensch mitbringt, und jeder bringt einen anderen Rucksack mit, an Erfahrungen, an wie er aufgewachsen ist, kulturell. Das muss ich bedenken, auch in dem, wie ich jemanden unterstütze oder auch nicht. Und das erfordert einfach Feingespür als Führungskraft. Und das ist etwas, worin sich Führungskräfte heute wahrscheinlich in denen von vor 30, 40 Jahren nicht unterscheiden, dieses Feingespür für die Menschen. Aber die Herausforderungen, die wir heute haben, sind natürlich ganz andere. Und deswegen ist dieses Thema auf die Situation maßgeschneiderte Führung in meinen Augen ein geeignetes Mittel, um tatsächlich den Menschen zu fördern und gleichzeitig aber natürlich auch für mein Unternehmen das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Wenn man das so sieht und verstanden hat, ne, dann haben wir hoffentlich jetzt viele überzeugt, dass situative Führung nicht Willkür ist oder ich meine Tagesform, sondern eine gute Methode. Ich glaube, ein guter Schritt könnte sein, dass das nicht am Schluss doch irgendwie nur so eine spontane Einschätzung ist, dass man sich wirklich an seinen Schreibtisch sitzt, seine Mitarbeitende durchgeht. Und eine Möglichkeit ist ja, dass man so ein Reifegrad-Modell nimmt, wo man wirklich hinsitzt und sich mal für jede einzelne Mitarbeiterin, jeden einzelnen Mitarbeiter aufschreibt, in welchem Reifegrad ist derjenige, diejenige, und daraus dann ableitet, was man tut. Was ist denn so ein Reifegrad-Modell?
Also ich simplifiziere das einfach mal ganz grob für diejenigen, die diesen Podcast mitverfolgen. Ich habe jemanden, der kann und der will. Wunderbare Situation, das ist einer meiner Leuchttürme, da muss ich relativ wenig mit eingreifen, da genügt es einfach, wenn ich als Führungskraft die Rahmenbedingungen gut setze. Dann habe ich jemanden, der kann nicht, aber möchte. Auch eine gute Situation, weil den kann ich befähigen, den kann ich unterstützen, da kann ich entsprechend mit, ich sage jetzt mal, Mentoring, mit Coaching, mit Workshops, mit Seminaren, mit Online-Trainings unterstützen, vielleicht auch mit Training on the Job. Auch das eine Situation, kann ich wunderbar mitarbeiten. Dann habe ich jemanden, der kann, aber der möchte nicht. Da muss ich sehr viel mehr an Überzeugungsarbeit im Zweifelsfall leisten. Da muss ich sehr viel näher dran sein als Führungskraft. Da muss ich, Sie haben es gerade vorher erwähnt, den Sinn in der Aufgabe oder im Projekt oder für uns als Unternehmen gut transportieren können. Das heißt, da ist eine ganz andere Fähigkeit gefordert als bei jemandem, der einfach noch trainiert werden muss. Und dann habe ich diejenigen, die können nicht und die wollen nicht. Das ist natürlich eine Herausforderung für mich als Führungskraft. Und da muss ich viel ins Gespräch gehen. Da sollte ich mich viel bemühen, auch rauszufinden, warum will denn der nicht mehr? Weil den habe ich ja irgendwann mal eingestellt, weil er konnte und weil er wollte. Was hat sich getan? Haben sich die Rahmenbedingungen geändert? Habe ich den vielleicht auf einer Stelle, wo er einfach nicht glänzen kann, weil es nicht seinen Fähigkeiten entspricht? Das heißt, da muss ich als Führungskraft sehr viel stärker mich einbringen, ins Gespräch gehen, versuchen eben die Rahmenbedingungen auch klar zu machen. Also diese vier Reifegrade unterscheiden sich eben im Hinblick auf Können und Wollen. Und genau wie Sie es gesagt haben, wenn ich mir mein Team vorstelle gedanklich und sage, okay, wo steht denn der Einzelne, die Einzelne, was bringt derjenige mit, wo kann ich ihn vielleicht noch unterstützen oder wo kann ich ihn auch gut laufen lassen? Manchmal tendiert man ja auch dazu, etwas überkontrollieren zu wollen. Und das braucht es bei Mitarbeitern, die können und wollen, braucht es das gar nicht. Also sich da nochmal Gedanken zu machen über seine einzelnen Teammitglieder, hilft auch als Führungskraft zu entscheiden, wo und wie setze ich meine Kraft und meine Energie und mein Herzblut ein.
Ich glaube, das war gerade wirklich eine tolle Zusammenfassung in nur ein paar Minuten, wie einfach eine Einstufung und vier Boxen hilft. Modelle haben immer die Einschränkung, dass sie der Komplexität des Menschen nicht gerecht werden, aber sie helfen halt relativ schnell und relativ einfach ein gutes Bild auf eine Situation zu bekommen, und damit ist situative Führung gar nichts mehr Intuitives, Willkürliches, sonst was, sondern es ist einfach ein klares Nachdenken, in welchem Reifegrad ist welche Mitarbeiterin, welche Mitarbeiter und wie reagiere ich darauf. Und dann, wenn mich jemand fragt, warum bekommt denn der so viel Training und ich nicht, dann kann ich sagen, ja, weil da das Können fehlt, bei dir fehlt die Motivation. Was können wir an deiner Motivation tun? Jetzt habe ich eine Antwort und werde nicht mehr als ungerecht empfunden, weil ich situativ führe.
Genau.
Ja, liebe Frau Sparhake, Führung im Wandel. Wir haben darüber gesprochen, warum es sinnvoll ist, mit Stärken zu arbeiten, als an Schwächen herumzudoktern. Wir haben darüber gesprochen, was sich gewandelt hat und welche Herausforderungen und Chancen sich bei Führung ergeben, wie dies sehr gut mit situativer Führung zu vereinbaren ist und wie ein Reifegradmodell gut helfen kann. Das nächste Mal wollen wir dann besprechen, was das Ganze im Sinne der Unternehmenskultur bedeutet.
Wunderbar, ich freue mich.
Das war eine weitere Episode von Kompetenz und Exzellenz durch Führung überzeugen. Mein Name ist Martin Kugelmann und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Für einen weiteren Austausch finden Sie mich auf LinkedIn und Xing. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mehr als Durchschnitt wollen.